Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
VC-Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC-Talk. Hier im VC-Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen leichter machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe hatten wir Amanda Birkenholz, Investmentmanagerin bei UVC Partners, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Niklas Grunewald, Managing Partner bei Tain. Der 2014 gegründete VC verbindet die Erfahrung seines Teams mit modernen Datenanalyse-Technologien und möchte dabei die Mechanismen von Risikokapitalinvestitionen neu definieren. Das dafür entworfene Analyse-Tool erlaubt es dem VC nach eigenen Angaben auf innovative Weise Branchentrends früh zu identifizieren und seinen Partnern einen umfassenden Blick auf den Innovationsmarkt zu gewährleisten. Mit 10 Fonds und einem Gesamtvolumen von über 600 Millionen Euro wurde so bereits in über 300 Unternehmen investiert. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
Startup Insider Daily. VC Talk.
Cool, ja, dann freue ich mich. Niklas Grunewald ist hier Managing Partner vom Tain Fund. Hallo Niklas.
Hi Jan, grüß dich, danke.
Ja, freue mich, dass wir sprechen. Ein spannender neuer Fonds, der hier entstanden ist. Vielleicht führst du uns gleich mal durch, aber ich glaube, wahrscheinlich wichtig bei euch ist die Einordnung. Ihr seid ja eigentlich eine ganze Fondsfamilie, ne? Oder es gibt eine Fondsmutter, kann man zumindest sagen.
Genau, richtig. Also Fondsfamilie mit Redstone. Also Redstone ist sozusagen die Plattform, auf der wir jetzt mittlerweile mit Tain den 10. Fonds gebaut haben. Vielleicht da so ein bisschen zum Hintergrund. Also der Redstone wurde 2013 gegründet. Damals war ich im Gründungsteam mit dabei, also sozusagen jetzt auch wieder zurück an alter Wirkungsstätte. Founding Partner waren damals der Samuli Siren und der Michael Brehm. Und genau, 2013 saßen wir da im Büro in der Rosenthaler Straße zusammen und haben uns überlegt, wie wir eigentlich aus diesen ganzen Bewegungen am Markt sinnvolles Modell bauen können, haben uns verschiedene Trends angeschaut und dann eigentlich mal festgestellt, dass sehr viel Corporate-Kapital eigentlich Zugang zum Markt sucht, aber nicht richtig findet. Ja, was wir ziemlich schade fanden, weil das ja tatsächlich dann auch inhaltlich oft wertvolles Kapital ist. Und das ursprüngliche Modell war dann so, dass wir zu Corporates gegangen sind, also große DAX-Firmen, großer Mittelstand, und für die Firmen die Venture Capital Aktivitäten aufgebaut und verwaltet haben. Also das war sozusagen 2013 so das erste Modell. Haben dann nach einer Weile festgestellt, dass zwar die Investments gut laufen, du aber schon immer so ein bisschen, sag ich mal, so politische Bewegungen drin hast, die du eigentlich in so einem Setup nicht haben möchtest. Ja, also bei jedem CEO-Change gab es dann wiederum Fragen, ja, ist das Innovationsmodell so richtig? Was machen wir mit Venture Capital? Wollen wir es nicht anders aufstellen? Und das hat uns eigentlich nicht so gut gefallen. Und wir haben dann angefangen, das Ganze sozusagen aus den Corporates rauszulösen. Ja, das heißt, wir haben dann angefangen, Single-LP-Fonds aufzubauen, also Fonds, wo du dann nur einen großen Investor hast, dann immer noch den Corporate, aber das Ganze war sozusagen nicht mehr auf dem Balance Sheet der Corporates. Ja, also ein sehr fokussiertes Setup, immer auch mit einem gewissen Industriefokus. Und aus den Fonds haben wir dann sehr erfolgreich investiert und dann irgendwann festgestellt, dass wir da auch Interesse von außerhalb für diese Fonds bekommen haben. Und genau, sozusagen in der Fasson haben wir dann weitere Fonds aufgelegt, immer mit einem vertikalen Fokus, also Industriefokus. Das ist so ein bisschen historisch geschuldet, aber auch das, wo wir immer eine gute Performance hatten, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und genau, sind so jetzt unterwegs und Tain ist entsprechend der neueste Fonds jetzt innerhalb dieser Strategie, mit dem wir auf die gebaute Welt fokussieren. Ja, also alles, was sozusagen Gebäude, Infrastruktur, den Bau von Gebäuden betrifft.
Ich höre erstmal raus, das Modell, ich glaube, VC as a Service ist wahrscheinlich der richtige Begriff, ne? Ist erstmal erfolgreich gelaufen bis dato, ja?
Genau, total. Also das war sozusagen, dieses Wort haben wir damals, weiß ich gar nicht, ob wir das erfunden haben oder das irgendwo gelesen haben, aber es war
ein bisschen so. Vielleicht kenne ich es durch euch, so, ja genau, kann sein.
Genau. Also kann gut sein, wir waren ja ehrlicherweise die Ersten, die es zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa so gemacht haben. Mhm. Und wie gesagt, das lief tatsächlich sehr erfolgreich, aber am Ende ist es schon so, dass wir gesagt haben, dass eben spezifische Fondsstrukturen mit einem fokussierten Setup einfach besser sind als diese Strukturen, wo du dich halt immer doppelt, dreifach abstimmen musst. Ich meine, ich war länger bei der Deutschen Bank. Ich kann ein bisschen was zu Komplexität erzählen. Ja, das ist jetzt kein
Thema. Das vermisst du nicht, ja? Okay, schon gut.
Nee. Nein, aber es ist jetzt auch kein Thema nur von der Deutschen. Ja, das ist halt insgesamt einfach so, in einer großen Organisation musst du halt viel abstimmen. Ja, und wir haben dann einfach festgestellt, dass es deutlich besser ist, diese fokussierten Fonds zu bauen und dann entsprechend in diesen Strukturen rechts und links einfach das so ein bisschen abzuschirmen.
Ja. Jetzt habe ich mir eure Historie mal angeguckt und ich finde es total spannend. Ihr habt ja 2020 relativ viele Fonds auf den Weg gebracht und dann aber in dem Jahr, wo eigentlich diese ganze VC-Szene durch die Decke gegangen ist, 2021, bis heute eigentlich nicht. Gibt es dafür Gründe? Also das ist jetzt erstmal kontraintuitiv, hätte ich jetzt gedacht, oder?
Ja und nein. Also du kannst jetzt auch nicht jedes Jahr irgendwie 3-4 Fonds rausschießen.
Nee, nur weil Kapital halt im Überfluss plötzlich in den Markt gedrängt wurde. Klar. Na, das habe ich gedacht, das ist eigentlich die beste Zeit, um dann irgendwie Fonds auf den Weg zu bringen.
Ja, total. Ich meine, am Ende war es so ein bisschen so, das ist sozusagen die Marktsicht. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich intern unsere Roadmap haben, was wir spannend finden, was wir dann an den Start bringen wollen. Und ich meine, wir kommen jetzt gleich nochmal zu, bei dem Tain-Fonds ist es jetzt so, du kannst jetzt einerseits natürlich argumentieren, dass das schwerer geworden ist, Fonds zu raisen am Kapitalmarkt. Auf der anderen Seite sind die Themen halt aktueller denn je. Ne? Also irgendwie, wir reden ja gleich drüber, aber dieses Thema Energiekrise, energetisches Sanieren und so weiter und so fort, das sind ja alles Themen, die jetzt bei allen super hoch auf der Agenda stehen. Mhm. Deswegen, ein sehr aktiver Markt hilft uns da natürlich beim Fundraising, aber es ist jetzt nicht das, wonach wir dann auch entscheiden, Fonds aufzulegen.
Nee, dann lass uns mal einsteigen in den Tain-Fonds. Das ist ja das eigentliche Thema heute. Du hast gerade gesagt, die gebaute Welt steht im Mittelpunkt. Ja, und dann hast du gesagt, das ist eure Roadmap, die muss man irgendwie im Blick haben. Warum ist jetzt die gebaute Welt gerade heute für euch das wichtigste Thema?
Ja. Genau, also vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, wie das so entstanden ist. Ich hatte mich mit Michi und Samuli dann auch immer wieder mal zusammengesetzt und immer mal geschaut, wo wäre es denn sinnvoll, noch weitere Fonds aufzulegen. Und wir hatten in einem unserer Fonds, den wir zusammen mit der Volksbank aufgelegt haben, mit der Berliner Volksbank, ein Investment gemacht im Planradar, was extrem erfolgreich gelaufen ist. Ja, da waren wir irgendwie sehr früh in der Seed-Runde dabei. Und das haben wir so ein bisschen als Anlass genommen zu sagen, okay, wartet mal, vielleicht ist in diesem PropTech oder klassischen PropTech-Thema irgendwas Spannendes dabei. Sind dann sehr stark in die Daten eingestiegen. Also können wir gleich auch nochmal kurz zu sprechen. Aber wir haben ja mittlerweile auch ein sehr, sehr großes Datenteam aufgebaut, was für die Funds arbeitet und haben dann gesehen, dass da auch eine Menge Bewegung sozusagen am Markt ist. Das Spannende war dann aber, und ich glaube, das war so die Krux, als wir dann mal inhaltlich eingestiegen sind, haben wir gesehen, dass ja, so auf der, sag ich mal, Venture-Seite sich extrem viel tut, aber der Markt einfach nicht nur nicht digitalisiert ist, sondern strukturell echt Riesenprobleme hat. Ne? Also vielleicht mal so angefangen von diesen Zahlen, die, ich meine, kennt man mittlerweile zum Glück, macht das Problem jetzt aber auch nicht kleiner. Also an die 40% der globalen CO2-Emissionen kommen halt aus der gebauten Welt. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, das ist halt wirklich die Hälfte der oder fast die Hälfte der globalen CO2-Emissionen kommen daher. Ja, und da kann es meiner Meinung nach nicht genug Companies geben, die sich dieses Themas annehmen. Und dann haben wir uns weiterhin angeschaut, was passiert denn eigentlich so auf einer Baustelle. Du hast eine Arbeitsproduktivität, die sich eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht verändert hat. Die ist sogar minimal zurückgegangen. Also das ist völlig verrückt. Ich habe es irgendwie, als wir uns das angeschaut haben, ich habe 3-4 Quellen dazu rausgesucht. Alle sagen das Gleiche. Es ist wirklich crazy, wenn man sich das überlegt.
Okay.
Ja, und genau, und dann kommen halt noch so diese ganzen unguten sozialen Bewegungen da rein. Ja, du hast du hast irgendwie das ärmste Fünftel, war jetzt auch gerade wieder, glaube ich, in der Presse, in der Tagesschau habe ich es vor kurzem gesehen, vor der Energiekrise, das ärmste Fünftel zahlt mittlerweile fast 50% des Einkommens an Miete. Die Home Ownership Rate, also Hauseigentümerrate, geht runter. Also das ist halt alles sehr, sehr ungesund eigentlich für eine Sozialgesellschaft. Und wir wollen uns jetzt auch nicht unbedingt hier als große Weltverbesserer hinstellen, aber wir haben uns das, ja nein, das ist ja immer so, ne? So. Haben uns das aber angeschaut und haben gesagt, okay, das sind halt echt Riesenprobleme. Und wenn wir da mit dem Fonds uns darauf fokussieren können, dann haben wir, glaube ich, A, super, super spannende Companies. Und B, haben dann tatsächlich auch nochmal einen Impact, den wir dann auch messen in dem Fonds.
Ja. Jetzt hast du gerade von Daten gesprochen. Ich habe euer Datensetup mal begutachten dürfen. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Aber ich frage mich gerade, welche Daten führen euch oder welche Datenpunkte führen euch jetzt tatsächlich dann erstmal hin zu der Erkenntnis, dass man in den Bausektor einsteigen will?
Ja. Wusste ich gar nicht, dass du mal bei uns warst, aber cool.
Nee, Samuli hat mir das mal gezeigt vor 1-2 Jahren. Das war wirklich total spannend, finde ich. Aber ja. Ich kenne natürlich jetzt auch das nur oberflächlich. Trotzdem die Frage, also wo erkennt man quasi, Wayne Gretzky hat ja mal gesagt, ich will nicht da sein, wo der Puck ist, sondern da, wo er sich hinbewegt. Und die Frage ist ja, welche Datenpunkte muss ich sehen, um zu wissen, dass die Bauindustrie dann irgendwann wichtig wird eigentlich, ne?
Okay, das ist ein guter Slogan, den merke ich mir. Ja, also das geht so ein bisschen tatsächlich schon in die Richtung. Also ich glaube, es gibt so zwei Sachen oder vielleicht erstmal zum Aufbau der Plattform und dann komme ich sozusagen zu dem, wie wir das auch nutzen und was wir damit machen können. Also was wir machen, ist im Prinzip eine riesen Datenbasis sammeln, die dann erstmal in sozusagen eine zentrale Form zu bringen, zu harmonisieren. Das allein ist schon schwer genug, kaufen sehr, sehr viele Daten auch ein. Und haben darüber dann sozusagen eine Schicht an Analytics-Tools, mithilfe derer wir die Daten dann auswerten. Und darüber liegt dann so ein bisschen für Blöde, also das Investment-Team, die halt nicht die SQL-Queries immer ziehen wollen, eine Schicht sozusagen von Investment-Team-Tools, ja, womit wir dann auf die Daten zugreifen können, Abfragen machen können, semantische Suchen machen können und so weiter und so fort. Und das ist mittlerweile echt ein sehr, sehr großes Produkt, von dem wirklich der Großteil unseres Dealflows auch kommt. Was wir jetzt genau damit machen, sind eigentlich so zwei Dinge. Das eine ist, es verschafft uns eine extrem gute Übersicht. Ja, also es geht ja immer so ein bisschen um Datentransparenz. Das heißt, ich will schauen oder ich will erstmal wissen, was sind denn die relevanten Firmen für mich und wo finde ich die? Mhm. Und das erstmal zu schaffen, das heißt eine Datengrundlage, wo ich sage, ich kenne jetzt eine Firma und ich kenne alle 10, 15 Competitors dazu, das ist erstmal schon mal ein Riesenmehrwert. Also ich kann jetzt reingehen und sagen, zeig mir mal alle ESG-Scoring-Plattformen für Real Estate in Spanien. So, und dann habe ich halt direkt einen Result, ohne dass ich einen Analysten losschicken muss, der da mehrere Stunden dann an dem Research sitzt. Also ne, das ist so das eine. Und das zweite ist, und ich glaube, das ist dann noch viel spannender und zu dem Punkt, den du genannt hattest, wie kann ich denn eigentlich Erfolg predikten, vorhersagen? Ja, und du hast gewisse Indikatoren, die wir uns anschauen, die dann total spannend sind. Also wir scoren die Investoren, die bereits investiert sind. Jeder Investor hat dann einen gewissen Score dahinter, der sich wiederum errechnet durch mit wem die wiederum co-investiert sind, wie deren Fonds gelaufen sind, wie groß sie sind, welche Investments sie gemacht haben. Dann schauen wir uns an das Team. Das Team bekommt auch einen gewissen Score. Genau, so generieren wir halt Signale, anhand derer wir dann erstmal nur schneller filtern können und zweitens dann aber vielleicht sagen können, naja, das Team schaut doch extrem gut aus, hat den und den Score, lass uns mal mit denen sprechen.
Und das finde ich ja spannend, der Teamscore. Wir haben ja hier immer die Debatte, fast jeder VC sagt Team, 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 ne? Das ist das Allerwichtigste. Aber keiner kann mir dann hinterher genau erklären, wenn ich nachfrage, worauf achtet man denn eigentlich wirklich? Ne? Da hat man immer dieses dieses Bias gibt ja viele Vorurteile auch, möglicherweise auch der Grund, warum wenig in Female Founder Teams investiert wird. Worauf guckt ihr ganz analytisch bei Teams?
Genau, also das ist tatsächlich, ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Da gibt es so diese Datenkomponente und das, da kann ich dir jetzt auch direkt mal so ein bisschen die Limitations von dem ganzen System zeigen. Ne? Weil am Ende, wenn ich jetzt sage, wenn ich der Engine sage, und das kann ich ihr genau so sagen, gib mir mal die 100 Gründerteams in meinem Segment, die meiste oder die höchste Success Rate oder Wahrscheinlichkeit am Ende haben, also Erfolgswahrscheinlichkeit, dann spuckt er mir eine Liste von 100 weißen WRU-Männern aus. Ja, das ist so, das ist relativ klar, weil die Engine halt rückwärts schaut. Ne? Die schaut halt in die bestehenden Daten, zieht sich die 100 besten Firmen, sieht, okay, die Gründerprofile sind so und so. Und das heißt dann für mich Success. So. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt irgendwie sagen, die ist jetzt noch nicht so ganz in 2022 angekommen, unsere Engine, aber das ist auch schwer dann sozusagen, das sozusagen da reinzufieden, weil genau, es die Daten halt am Ende nicht hergeben. Ja. Also das heißt, wir müssen dann am Ende schon, was ich aber sagen kann, ist, zeig mir doch mal alle Gründerteams, wenn meine, und das ist natürlich auch unsere Hypothese, wenn wir jetzt sagen, wir wollen in Gründerteams investieren, wo du mindestens mal eine Frau oder eine diverse Person im Gründerteam hast. Und das ist wichtig für uns, weil wir glauben, dass diese Teams erfolgreicher sind. Dann kann ich der Engine das natürlich genauso sagen. Und die spuckt mir dann eben auch diese 100 besten Profile aus.
Ja, nur das ist ja eigentlich nicht der datenbasierte Ansatz. Ne? Du bist ja, ich finde das super, super spannend. Wir müssen nicht zu sehr vertiefen, aber ich will ja nicht einer Maschine sagen, guck doch mal anders auf deine Daten drauf, weil wir glauben, das und das und das ist so. Ne?
Richtig, richtig. Ja, genau. Nur die Frage ist dann wiederum, aber vielleicht ist es auch ein Gespräch, was du dann mal mit unserem Datenteam führen kannst, wo du ja schon mal da warst, aber super, super gerne auch nochmal. Mhm. Wie fütterst du die Engine dann auch mit qualitativen Daten? Ja, also es gibt ja genug Research und teilweise auch quantitatives Research, was sagt, diverse Gründerteams sind besser. Mhm. So. Jetzt ist aber sozusagen, das reflektiert sich noch nicht in den aktuellen Daten. Das heißt, du musst dann irgendwie einen synthetischen Datensatz generieren, mit dem du dann wiederum die Engine erziehst. Aber wie gesagt, da würde ich dir empfehlen, einfach mal auch wirklich mit unserem Datenteam zu sprechen. Aber super spannend.
Ja. Also lass uns zurück zur Ursprungsfrage, also die Frage, warum jetzt der Bausektor so spannend wird, ne? Weil ihr habt jetzt quasi den neuen Fonds auf den Weg gebracht und das habt ihr, also ich vermute ja mal, ihr habt euch damit auch quasi automatisch gegen andere Opportunitäten entschieden, die vielleicht auch gerade am Wegesrand lagen, ne?
Ja, genau. Also am Ende war es so ein bisschen so eine Kombination aus ein paar Dingen. Das eine ist, dass wir das einfach in den Daten gesehen haben, dass da extrem viele Firmen jetzt gerade unterwegs sind, neu gegründet werden, was für uns dann immer so einer der verschiedenen Indikatoren ist. Wir schauen uns dann natürlich auch an, wie reif ist das Ökosystem, wo steht das Ökosystem und setzen dementsprechend auch die Fonds auf. Ja, also wir sind da, glaube ich, noch, gibt schon viele Firmen, die sehr weit sind, aber ich glaube, sehr, sehr am Anfang noch, deswegen fokussieren wir auch auf Frühphasen. Aber das ist sozusagen die eine Dimension aus den Daten. Und dann sind es fairerweise aber auch einfach sehr, sehr viele Gespräche mit der Branche. Ne? Also wir sind jetzt nicht direkt reingesprungen, haben gesagt, okay, Daten sind da, wir machen den Fonds, sondern wir sind losgegangen, haben mit vielen Leuten erstmal gesprochen, so ein bisschen unsere Hypothesen überprüft, hinterfragt. So kamen wir dann eigentlich darauf, dass wir das machen wollen. Und ich meine, am Ende, warum ist das Timing jetzt richtig? Wir haben immer wieder, und das ist ja auch das Schöne an diesem vertikalen Ansatz, den wir immer fahren, wir sind, glaube ich, mittlerweile ganz gut, diese Punkte zu erkennen, wann so eine Branche kippt. Also ich weiß noch, vor so 3-4 Jahren, da hat die, also wirklich die komplette Branche, das Thema, da hieß es noch Digitalisierung, lief so unter ferner Liefen, ja, irgendwie ganz nett und ne, das machen jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen Medien und so und nun machen wir mal einen Social Media Channel. Aber so richtig digital, irgendwie digitale Prozesse wollte und brauchte auch keiner machen. Ja, dafür ist es irgendwie zu gut gelaufen. Wir haben dann einfach gesehen, so in den letzten Monaten beziehungsweise einem Jahr einfach, wie stark das Momentum dann auch gekippt ist. Ja, und ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt gut ist, dass wir jetzt erstmal so einen kleinen Slowdown haben, die Zinsen gehen hoch, Bauprojekte werden gestoppt, ja, also das ist schon irgendwie jetzt auch nicht wunderbar, aber es ist auf einmal muss die Branche wirklich auf Effizienzen achten, auf Kosten achten, und das ist eigentlich immer der Punkt, wo man sagt, wie schaffen wir das? Und wir schaffen das eigentlich nur mit Technologie, ja, und genau das ist eigentlich das, wo wir jetzt reingehen, und dazu kommt dann nochmal das nochmal als letzten Punkt sehr viel regulatorischer Druck. Ja, also alle müssen jetzt mal schauen, dass sie ihren Bestand vernünftig energetisch sanieren, dass sie ein vernünftiges Reporting aufbauen und so weiter und so fort.
Ich hatte die Anja Rath hier, ehemals Arnold von PropTech One, auch mal hier zu Gast im Podcast. Auch der Nico Samrius war hier schon mal. Also es gibt in Berlin ja quasi schon einen Fonds, der sich in diesem Segment tummelt, auch, glaube ich, ähnliche Größenordnung wie bei euch. Und die Frage ist, wie differenziert man sich jetzt eigentlich in so einem Segment? Wenn man jetzt ein Startup ist und sagt, ich suche mir einen VC, der bei mir investiert, seid ihr dann sehr ähnlich oder braucht man da sehr klare Differenzierungsmerkmale? Also hat ja vielleicht auch was damit zu tun, wie groß ist der Wettbewerb gerade wirklich? Zwei Fonds sind ja vielleicht auch noch kein richtiger Wettbewerb, ne?
Nee, nein, also gar nicht. Ich finde ehrlicherweise, genau, das ist so, nur weil wir in Berlin zwei Fonds haben, ist das, also ne, gibt ehrlicherweise europäisch betrachtet, also nicht 20 Fonds, die in der Richtung unterwegs sind.
Aber ist das so viele, ja?
Ja, aber auch wirklich von früh bis spät. Ne? Ja, also du hattest ja zum Beispiel, glaube ich, auch den Jacob Bro von 2150. Ja, genau. Ne? Der macht ja auch sowas in die Richtung.
Mhm. Aber das war eher noch ein bisschen so nachhaltig, Sustainability und auch Smart City eigentlich. Ich weiß nicht, wir müssen vielleicht nochmal über die Branchen oder die Segmente sprechen, die ihr euch gerade vornehmt, ja?
Ja, klar. Mhm. Ja, also vielleicht können wir einmal zu den Segmenten und dann komme ich nochmal dazu, wie wir dann auch, glaube ich, uns ein bisschen abgrenzen.
Ja, sehr gerne.
Genau, also vielleicht um da jetzt, du hast schon recht, du hast ein paar Begrifflichkeiten genannt. Es fliegt da ja viel rum von irgendwie PropTech, Build World, Smart City. Jeder definiert das am Ende anders.
Und ja, auch Smart Home, würde ich sagen, ist so ein Thema, was damit reinspielt. Und vielleicht auch 3D-Printing, sieht man ja jetzt immer mehr so neue Baumaterialien und solche Themen, ne? Energetische Sanierung, ja.
Genau. Genau.
Schon viel, genau. Ne?
Ja. Also viele, viele coole Buzzwords. Ja. Aber um das mal so ein bisschen runterzubrechen, was das für uns bedeutet. Also ich hatte ja schon mal so gesagt, diese drei großen Probleme, die wir uns eigentlich anschauen und nach deren wir dann auch den Fokus des Fonds ausrichten. Wir haben eigentlich so 4-5 Segmente, die wir aktuell sehr, sehr stark fokussieren. Das eine ist, was wir Scalable Construction nennen. Also alles, was sozusagen die Baubranche einfach effizienter macht. Ja, das ist wirklich, wie schon gesagt, das muss nach oben kommen. Die Effizienz ist katastrophal und das führt halt zu unglaublich viel Waste, ja, sei es irgendwie Emissionen auf der Baustelle, weil der Bagger 20 Mal von links nach rechts fährt, auch wenn er nur einmal fahren müsste, bis hin zu Material, was vorab abgeliefert wird, dann verrottet, weil es einfach im Prozess erst später gebraucht wird und so weiter und so fort. Also alles, was eigentlich eine Baustelle effizienter macht, und dazu gehört auch, was du gerade genannt hattest, 3D-Druck oder additive Fertigungsverfahren. Da hat ja zum Beispiel, gibt es verschiedene Firmen, die das machen. Perry hatte, glaube ich, mal auch auf einer Messe so einen 3D-Drucker sich gekauft, da ausgestellt. Also diese Technologien sind wirklich cool. Das jetzt im Spezifischen ist, glaube ich, noch ein bisschen früh. Also bis das sozusagen in der Breite angewandt wird, muss das Verfahren sich, glaube ich, noch ein bisschen entwickeln, weil es einfach noch zu teuer ist, solche Gebäude damit zu bauen. Aber sind definitiv Themen, die wir uns anschauen. Das Zweite ist dann, was wir Zirkularität nennen oder Kreislaufwirtschaft. Da geht es wirklich darum, wie nehme ich überhaupt mal die Daten der einzelnen Gebäudebestandteile auf, wie viel CO2 ist wirklich embodied, also im Produktionsprozess der einzelnen Gebäudebestandteile verbraucht worden. Mhm. Wie schaffe ich es eigentlich, Gebäude nach dem Abriss oder Rückbau gegebenenfalls wieder zu verwenden? Also Türen, Scharniere, Fenster, Dachziegel, das sind ja alles Sachen, die du wiederverwenden kannst. Und dann gehen wir auch dann teilweise auch in wirklich Materialien rein. Ne? Also von diesen 40% CO2-Emissionen kommen 9% allein von Zement bzw. Beton. Mhm. Und wir finden alles super, super spannend, was dann tatsächlich alternative Materialien dann auch angeht. Ja, also das ist so die zweite Säule. Dritte, vierte Säule beschäftigen sich mit sozusagen dem Gebäude an sich. Also das nennen wir Net Zero Buildings und Autonomous Building Infrastructure. Also darum geht es im Prinzip, ne? Also was du vorhin gesagt hattest, im Grunde genommen kannst du es runterbrechen auf energetische Sanierung und auch wie schaffe ich es eigentlich, das Ganze planbar zu machen. Mhm. Ja, also viele Bestandsbesitzer stehen dann immer vor der Frage, ja gut, ich muss was machen, wo fange ich an, wie viel kann ich umlegen, wie viel kostet mich das, wen beauftrage ich? Dann haben natürlich auch die Leute, die sowas dann umsetzen, die Auftragsbücher voll. Also da ist auch sehr, sehr viel in Bewegung. Und die letzte Säule nochmal, was wir sozusagen den Zugang zu Real Estate nennen, also sozusagen die Asset-Klasse und das Produkt. Hintergrund ist ja, wie gesagt, es einfach wird immer schwieriger, in Wohneigentum zu kommen für Leute. Und zweitens ist die Asset-Klasse an sich, wenn du jetzt in Immobilien investieren willst, entweder hast du ein paar hunderttausend auf der hohen Kante oder du kannst irgendwie die Vonovia bzw. Deutsche Wohnenaktie oder was auch immer kaufen. Ja, da hast du nicht so viel an Werten, die bei dir hängen bleiben. Mhm. Ja, also wenn du dir das historisch mal anschaust, ist eigentlich die Hauptwertschöpfung der letzten 30, 40 Jahre bei einigen wenigen hängen geblieben. Und genau, da gibt es auch super viele, viele spannende Technologien, Plattformen, die es einfach Leuten schneller ermöglichen, dann in Richtung Eigenheim zu kommen. Dieses ganze Thema Tokenization spielt eine Rolle. Das ist alles noch ein bisschen
früh. Das sind dann doch Themen, die bei euch irgendwie eine Rolle spielen könnten?
Ja.
Also habe mir gerade hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben, um so Beispiele mal durchzugehen, was dann vielleicht eben nicht bei euch, weil ich jetzt gerade gedacht hätte, Finanzierung wäre ein Thema, was in den drei Gruppen, die du genannt hast, eigentlich nicht unterkommen dürfte. Scalable Construction, Circularity und Net Zero Building, da wäre jetzt für mich Tokenization nicht dabei gewesen, deswegen frage ich, ja.
Nee, genau, das war die letzte Säule, die ich genannt habe. Also grundsätzlich geht's darum, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viele mit zu vielen Wörtern um mich schmeißen, aber im Grunde geht es darum, wie verschaffe ich eigentlich mehr Leuten Zugang zu Wohnraum als sozusagen als Produkt, also das Produkt Wohnen, und wie schaffe ich es eigentlich, diese Asset-Klasse den Zugang da zu verbreitern. Ja, also und das ist für uns erstmal was Gutes, wenn wir Menschen helfen, einfach ins Eigenheim zu kommen. Das ist ja einer der Grundpfeiler eigentlich für Vermögensaufbau, aus dieser Mietspirale rauszukommen ins Eigenheim und dann tatsächlich von da weiter aufzubauen. Das ist jetzt natürlich auch für alle nicht einfacher geworden mit dem aktuellen Zinsumfeld. Und umso spannender sind eigentlich Firmen, die genau da ansetzen. Ne? Also da gibt's gerade UK sehr innovationsfreundlich. Da gibt's Firmen, die sozusagen über einen Family Score gehen. Das heißt, du kannst sozusagen deine Familie mit in den Loan holen, kriegst dadurch bessere Konditionen. Also all solche Modelle finden wir spannend und irgendwann nach vorne sozusagen bei dem Thema Asset-Klasse, du hast es gerade gesagt, Tokenization ist, glaube ich, noch ein bisschen früh, aber es ist halt was anderes, tatsächlich einen Bestandteil an einem Gebäude zu halten und tatsächlich auch an den Mieten zu partizipieren, als jetzt in einen geschlossenen Immobilienfonds zu investieren, wo dahinter ein Manager sitzt, der entsprechend auch seine Fees zieht, der das Portfolio für dich managt.
Ja, für mich wäre das jetzt diese Tokenization oder Anteile an Gebäuden zu kaufen oder zu handeln, das wäre jetzt für mich kein PropTech-Segment, ne? Deswegen hatte ich so klar gefragt. Aber vielleicht mal, ich habe gerade geguckt, von PropTech One hatte ich schon ein paar Portfoliounternehmen hier zu Gast. Simplify war hier mal, die machen Aufzugmanagement oder die ganze Aufzugwartung. Wäre das ein Thema? Wahrscheinlich schon, ne? Also so Smart Buildings und dann irgendwie Verwaltung von Elementen im Gebäude, wahrscheinlich ist das ein Bereich, wo ihr eine Schnittmenge habt, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich meine, vielleicht nochmal zur Methodik, wie wir da rangehen. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, wir schauen schon, dass wir dann da einen Impact haben. Das heißt, bevor wir investieren und eigentlich während wir uns das Unternehmen noch sehr, sehr früh dann anschauen, müssen wir eine sehr klare Idee davon haben, was tatsächlich dann der Impact auch ist. Das heißt, es ist eine Impact-Hypothese, die wir dann auch in den ersten Gesprächen mit dem Unternehmen dann prüfen. Und dann machen wir nach dem Investment dann nochmal einen Assessment, was jetzt wirklich sozusagen der Impact ist. Legen zwei, drei pragmatische KPIs fest. Wir sind immer noch ein Frühphasenfonds, also wir machen da jetzt kein Riesen-Reporting, aber das ist uns schon wichtig, das dann auch zu sehen und zu messen und reporten das auch dann am Jahresende an unsere Investoren. So, zum Thema Simplify. Ja, könnte passen, aber wie gesagt, müsste ich mir dann...
Nee, ja klar, ich wollte jetzt gar nicht über Simplify im Detail, sondern ich wollte einfach nur mal versuchen zu verstehen. Ich finde, PropTech ist halt so, darauf will ich eigentlich hinaus, so ein bisschen noch ein schwammiger Begriff. Ne? Also PropTech One, ich hatte Wunderflats hier auch ein paar Mal zu Gast, das wäre für mich auch eigentlich kein PropTech-Thema, sondern eher irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann halt eben fast so eine Airbnb-Ecke, die würde ich auch nicht im PropTech-Bereich verorten. Sowas wie Gropius hatte ich hier mal zu Gast, ist jetzt nicht ein PropTech One-Thema, also Fertighäuser quasi in der neuen Methodik, das wäre dann schon eher euer Beritt, ne?
Ja, klar. Also auch haben wir uns auch angeschaut, einige Unternehmen da. Sehr spannend, sehr groß die Cases immer. Die müssen halt von Anfang an sehr, sehr groß gedacht werden, sehr, sehr viel Kapital aufnehmen. Und am Ende ist es aber, das ist ganz interessant, also du hast einen gewissen Tech-Teil, du hast aber auch einen Riesenteil einfach klassischer Real Estate oder sozusagen Baufirmenprozesse, die du einfach verschlankst und zentral in einer Halle im Prinzip holst. Ja? Das heißt, du lädst erstmal alle Gewerke zu dir ein und die bauen für dich und du machst mit denen sozusagen Unterverträge und am Ende überwachst du den Prozess. Also es ist schon so ein großer, großer manueller Teil dabei, aber sehr, sehr spannendes Segment definitiv.
Und als du vorhin erzählt hast, dass ihr euch quasi mit der Effizienz der Baustelle beschäftigt, habe ich gedacht, ist sowas wie Schüttflix dann auch ein Thema für euch? Also quasi die effizientere Belieferung von Baustellen, Lieferkettenoptimierung und so weiter?
Ja, definitiv. Also das ist ein Thema. Ich meine, das ist schon interessant auf Baustellen, weil du hast so rudimentäre Prozesse teilweise noch. Also ich habe hier eine Baustelle gegenüber von da, wo ich wohne, und da ist so ein dieser Container, und da schiele ich ab und zu mal rein und sehe, wie die da auf dem auf ihrem Flipchart immer ihre Pinne da von rechts nach links bewegen. Ja, und das ist sozusagen Status quo, und das ist ja auch was, wo Planradar reingeht. Ne? Also die haben ja angefangen mit Defect Management, also im Prinzip was auch immer für ein Gewerk läuft durch das Gebäude und macht ein Foto von einem Problem, erstellt dann ein Ticket, und dann kannst du andere Gewerke sozusagen auf dieses Ticket dazuschalten und dann entsprechend gemeinsam dieses Problem lösen. So, das ist mal so dieses Ticketing, diese Ticketing-System-Gedanke, der gibt es ja in anderen Branchen schon ewig. Ja, also klar. Wenn ich mal allein an Development denke und ob ich jetzt Software entwickle oder ein Gebäude, ist jetzt vielleicht von der haptischen Erfahrung was anderes, aber so unterschiedlich ist es gar nicht, weil sehr, sehr viele Prozesse orchestriert aneinander laufen müssen. Ja, und das ist sozusagen zum ersten Mal jetzt hat man das Gefühl, dass sich da was tut, dass wirklich Firmen auch auf diese digitalen Lösungen aufspringen, weil es einfach deutlich besser, koordinierter und schneller geht. Ja,
genau. Ja, ich hatte hier auch mal Cosuno zu Gast, die kennst du vielleicht auch, ne? Ein bisschen eine ähnliche Ecke wie Planradar, aber nicht genau das gleiche, glaube ich. Ne? Also das wären alles so Themen, die im weitesten Sinne bei euch auch unterkommen könnten. Ne? Ich versuche nur so ein bisschen rauszuhören, wer sich auch bei euch melden darf. Vielleicht kannst du ja da vielleicht da nochmal abgrenzen, auch wer darf sich denn nicht melden.
Ja, also am Ende darf sich ehrlicherweise jeder melden, der ein Produkt hat, was die gebaute Welt berührt und wo du sozusagen in der Ausbaustufe dann sagen kannst, okay, das ist wirklich jetzt was Menschen hilft, was entweder den CO2-Footprint in irgendeiner Weise reduziert, was Gebäude nachhaltiger macht oder was den Menschen auch hilft, die in diesen Gebäuden wohnen. Ja, weil am Ende, das ist auch das, was wir am Ende dann sehen wollen. Was wir zum Beispiel jetzt nicht machen würden, nur weil du es jetzt als Beispiel genannt hattest, ist so ein Wunderflats. Mhm. Die machen irgendwie Temporary Housing. Ich glaube jetzt nicht, dass es so gut ist für eine Städteentwicklung, wenn du eine Umwandlung von eigentlich Wohnfläche in Touristen- oder Short-Term-Stay-Fläche hast. Ja, also, um jetzt mal so ein krasses Beispiel zu nennen, du siehst es bei Venedig. Ja, ich war jetzt einmal in meinem Leben da, da ging es, glaube ich, noch, da war ich noch relativ jung. Aber was man immer mal so mitbekommt, ist, die Stadt besteht eigentlich nur noch aus Airbnbs. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt nicht so das, was dann auch im Sinne aller und vor allem der Gesellschaft ist. Ja.
Ist nochmal eine andere Debatte, da möchte ich jetzt Wunderflats auch gar nicht zu nahe treten an der Stelle. Ne?
Nee.
Aber vielleicht dieser CO2-Footprint, den du gerade genannt hast, das ist ja nochmal eine spannende Debatte. Ihr seid ja hinterher auch ein Investor, der wahrscheinlich an harten Zahlen, an den Returns gemessen wird. Ne? Und wie siehst du denn diese Debatte, die man immer wieder hat, Purpose versus Profit? Ne? Wie kriegt man das gesund ausbalanciert?
Also ich glaube, es wäre ehrlicherweise sehr... Also ich finde diese Debatte etwas merkwürdig, weil am Ende, je größer die Firma ist, je mehr Kunden sie hat, je mehr Umsatz sie macht, desto breiter wird die Lösung dann angewandt. Ja, und deswegen, ob ich jetzt das eine auf das andere opfer, ich meine, ich glaube, da gibt es jetzt keine harte Linie. Mhm. Für uns ist aber sehr, sehr klar, dass wir mit jedem Investment, das wir machen wollen, auch entsprechend Geld verdienen wollen. Ja, also das ist ganz klar. Wir haben unsere erste Verantwortung unseren Investoren gegenüber. Danach schauen wir dann natürlich, was dann auch einen Impact liefert. Heißt aber trotzdem, weil eben, ich hatte es ja ganz zu Anfang gesagt, diese Branche so problembehaftet ist, dass wir einfach glauben, dass auch die Firmen mit den Lösungen für diese großen Probleme dann auch die sind, die den meisten Return generieren. Ja, also das ist unsere Sichtweise. Ich bin jetzt fairerweise noch nie an einer Entscheidung vorbeigekommen, wo ich sagen würde, naja, der Impact ist groß genug, aber ich sehe, dass diese Firma wahrscheinlich nicht kommerziell erfolgreich wird. Ja, also vielleicht ist es auch dem Segment geschuldet, also frühphasig Venture Capital ist jetzt vielleicht was anderes, als wenn ich in einen PI-Fonds in ein Unternehmen investiere, was jetzt vielleicht einen super Impact hat, aber die kommerzielle Weiterentwicklung da begrenzt ist.
Ja. Du hast vorhin von euren Hypothesen gesprochen. Vielleicht können wir da nochmal, also ich habe ja auch gesagt, wohin sich der Puck bewegen könnte. Ne? Jetzt sieht man ja gerade, so möglicherweise Entwicklungen, die die Welt nochmal ganz komplett verändern könnten, dieses Stadtbild und so weiter. Wir haben einmal Hyperloops, das ist so ein Riesenthema, finde ich, wenn es kommen würde, kann man sich ja vorstellen, das hat einen sehr großen Impact vielleicht auf die Art, wie wir reisen und dann vielleicht auch auf die Innenstädte. Aber jetzt gibt es ja auch so Projekte wie dieses, ich glaube, The Wall heißt es, ne? diesen liegenden Wolkenkratzer in Saudi-Arabien, da 170 Kilometer lang. Sind das Stadtbilder der Zukunft, die du teilst? Also würdest du sagen, da verändern sich die Städte nochmal grundlegend oder würdest du sagen, euer Blickwinkel ist jetzt mal die nächsten 10, 20 Jahre und derzeit wird erstmal alles so bleiben, wie es ist und wir müssen jetzt nicht 50, 100 Jahre in die Zukunft gucken?
Ich glaube, für mich wäre es eher ein Hobby, 100 Jahre in die Zukunft zu schauen, ja, weil ich würde mir jetzt nicht als Seed-Fonds anmaßen, sozusagen so weit und so große Projekte nach vorne treiben zu können. Mhm. Ja, also was ich sehe schon und ich glaube, vielleicht kennst du das Futurium hier am Hauptbahnhof.
Klar, ja.
Das ist auch, ne, die machen ja sowas in die Richtung, showcasen so ein bisschen, wo die Reise hingeht, haben teilweise auch coole Sachen, wo man sagt, okay, das hat vielleicht tatsächlich eine praktische Anwendung, dann auch eher kurzfristig. Ne? Also wenn wir jetzt so über diese Zukunftsvision sprechen, dann was sehr viel passiert, sind einfach ökologische Baumaterialien, da haben sie einen Riesenteil zu. Ne? Also Holzbau ist glaube ich, bekannt, da hast du dann wieder neue Probleme. Wie machst du irgendwie Feuchtigkeitsmanagement in einem Holzbau, weil Holz halt sehr viel Feuchtigkeit speichert und so weiter und so fort. Oder neue Dämmmaterialien, da hast du auch eigentlich ganz cool diese einfach aus dem Myzen von Pilzen, kannst du dann mit Industrieabfällen im Prinzip ein neues Dämmmaterial bauen. Ja? Und das sozusagen, da brauchst du keine klassische Dämmwolle, die ja auch einen CO2-Footprint hat. Also das sind schon so Themen, die dann wirklich weiter nach vorne schauen, die dann aber auch ehrlicherweise so in der kommerziellen Entwicklung den anderen noch so ein bisschen zurückstehen. Das ist alles spannend und wir sind auch mit vielen, sage ich mal, NGOs in Kontakt, die solche Themen fanden. Ne? Also beispielsweise der World Green Building Council oder die Laudes Foundation. Das sind alles so so Player, die dann auch Grants machen, um solche Technologien weiterzuentwickeln und dann sehr früh dann auch irgendwann zur Marktreife zu bringen. Unsere Aufgabe ist es dann aber tatsächlich, sich das anzuschauen, zu sagen, okay, das hat irgendwie einen Impact, aber vor allem dann auch eine kommerzielle Anwendung.
Mhm. Ja. Und hat dieses ganze Thema Hybrid, Remote und dann mit verbunden möglicherweise auch so eine Art Stadtflucht, die sich vielleicht abzeichnet, hat das für euch gerade, sagen wir in euren Hypothesen, irgendwelche Auswirkungen?
Ja und nein. Also du siehst schon hier und da ein paar Modelle, die diese Themen aufgreifen. Ich habe jetzt aber keinen signifikanten Shift eigentlich gesehen in den Modellen, die wir uns anschauen. Ja, also das hatte da schon eher eine begrenzte Auswirkung. Also was klar ist, irgendwie glaube ich, dass jetzt Offices immer eher so, ne, du hast meist eher so ein Headquarter-Flagship-Office und nicht mehr viele Satelliten-Offices, und hier und da werden dann Büros geschlossen und repurposed in was auch immer, in Labs oder in Wohngebäude. Aber eigentlich für die Themen, die wir uns das jetzt angeschaut haben, hatte das jetzt erstmal keine große Auswirkung.
Mhm. Auf eurer Webseite sind noch keine Investments announced. Ist das auch so oder ist die noch nicht aktuell?
Nee, also sie ist aktuell. Wir haben aber noch nichts announced. Wir haben schon das erste Kapital investiert, aber das werden wir in den kommenden Wochen dann verkünden. Ja.
Was gibt es denn für Themen vielleicht, wo du denkst, da müssten nochmal Lösungen entwickelt werden? Also wenn jetzt hier Startups zuhören, die vielleicht in der Ideenphase sind noch oder Gründerinnen und Gründer, die noch sagen, ich weiß noch gar nicht, in welchem Bereich. Also ich glaube, generell ist gerade Klima oder Climate Tech, Green Tech und so weiter, Energie sind, glaube ich, auf jeden Fall sichere Bänke, da kriegt man auf jeden Fall Kapital. Ne? Aber vielleicht in deinem Segment, was ja so ein bisschen eine Scharnierfunktion oder angrenzend ist, gibt es da Bereiche, wo du sagst, da muss auf jeden Fall noch eine Lösung gefunden werden, da finden wir noch nicht genug?
Also vielleicht zwei Sachen. Das eine ist, was ich sehr, sehr spannend finde, ist dieses ganze Thema Planungstools eigentlich für Bestandshalter, von klein bis groß, von Privaten bis hin zu Asset Managern, die es den Leuten einfach mal ermöglichen und eine Grundlage schaffen, um energetische Sanierung auszuführen und dann tatsächlich auch diese Ausführungsplattform. Ja, also EcoWorks zum Beispiel ist ja eine, die das macht. Also das sind schon coole Modelle, die natürlich dann je nachdem auch immer sozusagen eine physische Komponente haben. Aber das finden wir ganz spannend. Und das Zweite ist dieses ganze Thema Finanzierung. Ich glaube, was jetzt passiert, ist, dass du eine Zinskurve hast, die ja rasant nach oben geht. Ich weiß jetzt gar nicht, was die letzten Zahlen zu den Average Mortgage Rates sind, aber es ist auf jeden Fall über 3%. Das heißt, du hast immer mehr Leute, die sozusagen in dieses in der Finanzbranche nennt man das Underbank-Segment kommen, ja, also die eigentlich überhaupt gar keinen Zugang mehr zu Finanzierungsmöglichkeiten haben. Und ich glaube, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man tatsächlich Leute auch mal ein bisschen anders scored als jetzt eine klassische Bank und so entsprechend auch den Zugang da verbreitet hat. Wie gesagt, wir sehen halt in UK, das ist wirklich crazy, wie viele Unternehmen da unterwegs sind, die sich genau dieser Themen annehmen. Aber die kommen alle aus UK. Mag daran liegen, dass die irgendwie einen sehr, sehr starken Bankensektor haben und du viele Leute auch hast aus den Banken, weil das ja natürlich sehr bankennah ist, diese Finanzierungsmodelle. Die sind aber generell auch einfach ein bisschen, sage ich mal, offener, was jetzt Online-Finanzierung angeht. Irgendwie, glaube ich, traditionell angefangen mit Sportwetten bis hin zu Immobilienfinanzierung sind die da auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs. Aber das wäre auf jeden Fall cool, sowas auch nochmal in Deutschland und Europa zu sehen.
Und vielleicht nochmal, damit man euch besser einordnen kann, ob ihr zu dem Unternehmen passt, die ungefähre Ticketgröße bei euch, was würdest du sagen, welche Range spielt sich das ab?
Ja, also im Schnitt wird es 1 Million sein fürs Initialinvestment in der Seed-Runde. Das ist so das, wo wir sagen, irgendwie da fühlen wir uns komplett wohl mit, machen aber auch genauso gut Pre-Seed-Runden und dann auch frühe A-Runden. Je nachdem geht es dann natürlich ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Aber im Schnitt wird es so 1 Million für eine Seed-Runde sein.
Und wenn man Lust hat, mit euch ins Gespräch zu kommen, dann kontaktiert man dich via LinkedIn oder über die Webseite oder über Intro oder was würdest du sagen?
Any of the above.
Okay, ja. Cool. Nee, ich glaube, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich erstmal durch. Ich weiß nicht, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nee, glaube nicht.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Also Niklas, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste ja nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, also vielleicht ist es dann auch doch ein bisschen langweilig, aber ich verlasse mich jeden Tag auf mein, schon lustig, dass man es Oldschool nennt mittlerweile, aber auf mein Trello-Board. Ja, also das einfach diese Logik, meine To-Dos von links nach rechts zu ziehen, verschafft mir jeden Abend einfach eine große Befriedigung.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Niklas, hat mir wirklich großen, großen Spaß gemacht. Dann lieben Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Es gibt ja schon ein erstes Investment. Vielleicht, wenn das announced wird, sprechen wir nochmal oder ansonsten in der nahen Zukunft, ja?
Machen wir, gerne.
Danke dir, ne? Bis dann.
Cool.
Ciao.
Ja, danke, ciao.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Das war Niklas Grunewald, Managing Partner bei Tain im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und bis dahin.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.